Footballerei. Guten Morgen, Footballerei.
Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist das Frühstücksei nach dem ersten Sonntag der NFL-Saison 2025-2026. War viel drin auf jeden Fall in diesem Spieltag. Ich mache jetzt gleich mit Joshua das Frühstücksei. Kutsche ist heute leider verhindert. Der musste jetzt am ersten Spieltag einmal passen. Ich glaube, es hat irgendwas mit einer Einschulung oder so zu tun. Gucken wir mal. Das werden wir dann nächste Woche erfahren, wie das so war. Und ich würde sagen, ich rufe Joshua mal an. Wir haben genug zu besprechen, viele Spiele. Und ich rufe ihn jetzt einfach mal an.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Hi.
Hey Joshua, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon gerade gesagt, Kutsche ist heute verhindert, kann nicht dran teilnehmen an diesem Frühstücksei. Aber du bist da, freundlicherweise. Schlägst du dir hier die Nacht um die Ohren. Und ich glaube, es fällt dir nicht so schwer, oder? Jetzt Woche 1 der NFL. Da ist man auf jeden Fall noch sehr excited und hat Bock auf jeden Fall, oder?
Excited auf jeden Fall, so ist nicht. Genau, aber ja, schauen wir mal, ne, was wir zu besprechen haben. Ne?
Ja, klassisch Overreaction Monday, könnte man sagen. Ist immer ein beliebtes Spiel nach dem ersten Spieltag. So, was sind die Storylines, wo wird man nach einem Spiel sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur was werden diese Saison? Oder man lobt jemanden im Himmel, oh Gott, das wird ja eine geile Truppe. Die haben ja richtig überzeugt und hätte man nie erwartet. Und dann geht es aber in den nächsten 16 Spielen dann dahin. Wenn wir an die Saints zum Beispiel denken im letzten Jahr, die haben, glaube ich, mit 2 Siegen gestartet, mit unfassbar vielen Punkten und am Ende war es dann eher nichts. Immer ein gern genommenes Thema. Ich möchte dich aber trotzdem nochmal fragen, dieser Spieltag ging ja schon am letzten Donnerstag los, dann ging es Freitag weiter, Donnerstag haben wir schon Frühstücksei gemacht. Was fällt dir zu Chiefs und Chargers ein? Fällt dir da eine Overreaction ein?
Overreaction? Ja, ich meine, sind die Chiefs vielleicht drüber, über den Garpunkt? Man weiß es nicht. Ne? Das wär natürlich so das Erste, was mir einfällt. Das hat einfach irgendwie, das ist Chiefs-Mojo einfach gefehlt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine, aber das war wieder so genau so ein Typ Spiel, wo du denkst, das gewinnen die Chiefs in der Regel und sie haben es verloren. Und dann auch noch in der Division und verlieren tun die Chiefs sowieso erstmal schon mal relativ selten. Ich meine, was hatten wir letzte Saison? Wie viele Niederlagen hatten die Chiefs insgesamt? Gesamt 2. So, davon haben sie jetzt schon mal 50% erreicht. Also von daher, das ist natürlich, wenn du eine Overreaction haben möchtest, dann bist du dann natürlich gut aufgehoben. Zumal das ja ein Spiel war, wo du dachtest, das sollten die Chiefs gewinnen. Jetzt in Woche 2, dann nächste Woche geht's gegen die Eagles. Wird nicht leichter.
Wird nicht leichter. Umgekehrt, die Chargers mit einem ziemlich guten Spiel, auch am Ende Justin Herbert im Passspiel und Laufspiel sah gut aus, macht am Ende das Ding zu mit einem langen Scramble oder könnte auch sagen, designter Lauf gewesen. Auf jeden Fall hat er das Spiel damit nach Hause gebracht für die Chargers. Ja, auch für die Chargers ein besonderes Erlebnis gewesen. Jim Harbaugh war danach. Jim oder John? Ich verwechsel es immer. John Harbour, oder?
Müsste Jim sein.
Müsste Jim sein, stimmt. Ja. Da müsste es Jim sein. Hat den Sieg extrem gefeiert, auf jeden Fall, weil es gegen den Rivalen war, gegen den sie lange nicht gewonnen haben. Ja. Und das auch in einer Art und Weise, die ihm, glaube ich, sehr gut gefallen hat. Chargers auf jeden Fall sehr gut in die Saison gestartet und sehen echt gut aus, oder?
Ja, definitiv. Also gerade Justin Herbert hatte ja auch 3 Touchdowns über 300 Yards geworfen. Das Laufspiel, klar, da kann man jetzt noch ein bisschen dran schrauben. Das war jetzt nicht schlecht, das war jetzt aber auch nicht Premium. Quentin Johnston, glaube ich, war der größte Beneficiary von allem oder von allen. Der natürlich da einfach auch gerade nach dem Status, den er sich als wenig effektiver oder nicht so erfolgs- oder nicht so erwartungserfüllenden First-Rounder von damals, das Schild, dass er das so ein bisschen umgehängt oder umgehangen bekommen hat, dass er natürlich jetzt gerade auch in Woche 1 doch gelernt hat, dass man die Hände zu fangen benutzen kann. Und also da habe ich schon sehr, sehr auch ja, fast schon zynische Dinge gesehen. Und nein, also gerade auch für Quentin Johnston zum Beispiel freut es einen einfach natürlich, dass du nach Jahren der Kritik und ja, da einfach in Woche 1 jetzt zumindest schon mal richtig viel Bewegung oder zumindest viel Momentum für die Saison aufnehmen kannst und mal schauen, ob sie an die Leistung anschließen können.
Genau, bei den Chiefs, du hast es schon gesagt, die spielen jetzt gegen die Eagles, also das könnte auch ein 0 und 2 Start werden, quasi im Super Bowl vom letzten Jahr, Rematch vom Super Bowl ist natürlich immer gerne genommen, auch diese Formulierung, aber am Ende des Tages ist es ja kein Rematch, weil die Super Bowl-Niederlage wirst du damit nicht wegmachen können. Es wäre dann einfach ist ein neues Spiel in der neuen Saison, aber für die Chiefs natürlich jetzt schon mit einem, ja, könnte man sagen, großes, da lastet schon ein bisschen was auf den Schultern, wenn sie nicht den kompletten Fehlstart in Anführungszeichen hinlegen wollen. Ich glaube, die Ravens sind letztes Jahr auch 0 und 2 gestartet und sind weit in die Playoffs gekommen. Also es ist noch kein, damit ist die Saison noch nicht vorherbestimmt, wenn man mit 0 und 2 startet, aber sicherlich für die Chiefs unbekanntes Territory. So muss man mal gespannt sein, wie sie dann darauf reagieren. Gut, lass uns nicht zu lange über die ollen Kamellen reden, quasi vom Donnerstag und Freitag. Lass uns reinstarten in den heutigen Spieltag. Was wäre denn deine, wenn du nur auf den Sonntag guckst, was wäre denn deine größte Overreaction, die dir einfallen würde?
Meine größte Overreaction würde sich wahrscheinlich auf die Miami Dolphins beziehen. Ja. Und da musst du halt wirklich Fragen hinsichtlich der Line of Scrimmage erheben, aber in beide Richtungen. Also es war genau das, was du vor der Saison prognostiziert hattest. Oder zumindest, dass das das Sorgenkind der Miami Dolphins war. Und zwar das Line-of-Scrimmage-Play auf beiden Seiten des Balls, also sowohl in Sachen D-Line als auch in Sachen O-Line. Und die Indianapolis Colts heute haben genau das gezeigt, was wir quasi befürchtet haben. Und Tua hat es gefühlt. Die O-Line hat Tua absolut keine Zeit gegeben. Das sah absolut desolat aus. Da hat gar nichts funktioniert offensiv, gerade in der ersten Hälfte. Und defensiv genauso. Die wurden einfach wegdominiert. Da hat alles funktioniert. Jonathan Taylor hat seine 70 Yards gemacht. Daniel Jones hatte ein absolut sauberes Spiel. Und wenn du nicht an der Line of Scrimmage Football spielst oder zumindest nicht mitspielst, dann hast du erstmal gar keine Schnitte in einem Footballspiel. Und das wird halt eben die Frage sein für die Miami Dolphins, ob sie das irgendwie im Verlauf der Saison hinbekommen. Klar, Woche 1 Overreaction. Aber das sah auf jeden Fall schon mal nicht gut aus. Zumindest mal sky's the limit, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, 48 Yards hatten sie in der ersten Halbzeit-Tour mit zwei Interceptions und auch noch einem Fumble, den er verloren hat. Also du hast es gesagt, der war auf jeden Fall richtig unter Druck. Wir haben Tyreek Hill auf der Bank gesehen, der auch schon wieder unzufrieden war, rumgemeckert hat. Also das war so ein Saisonstart, den sich die Dolphins auf jeden Fall anders vorgestellt haben. Es ist 33-8 ausgegangen für die Colts. Ja. Da könnte man natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, eine andere Overreaction, und zwar in die positive Richtung zu machen und zu sagen, Daniel Jones hat seine Jahre bei den Giants verschwendet und sieht wie ein richtig guter Quarterback aus, könnte man sagen. 22 von 29, ein Touchdown, 272 Yards insgesamt. Ist, glaube ich, auch zwei Touchdowns selber reingelaufen. Also von daher, die sahen richtig gut aus und Daniel Jones auch. Also man kann auf jeden Fall sagen, es war die richtige Entscheidung, Anthony Richardson nicht spielen zu lassen, wenn man das jetzt gesehen hat heute, oder?
Definitiv. Und was Daniel Jones mal gemacht hat, war, also du hast halt gemerkt, er hat kein Hero-Ball gespielt. Also er hat den Ball auch einfach beschützt. Er hat es nicht übers Bein gebrochen, sondern hat wirklich einfach das genommen, was die Defense ihm gegeben hat. Und das war zu Teilen halt einfach eine Menge. Aber trotzdem, ich meine, hey, das hat funktioniert und Daniel Jones hat zumindest den Ball nicht riskiert, auf keine Art und Weise. Und hat das sicher runtergespielt und hat ja auch was geschafft, was seit Peyton bei den Colts keiner mehr gemacht hat. Und das war ja durch alle Possessions in der ersten Hälfte zu scoren. Die sind mit 20-0, jede Possession war ein Score. Ja. Sind ja mit 20-0 in die Halbzeit. Also von daher einfach wahnsinniges Spiel von den Colts in Woche 1. Man könnte fast meinen, die waren vorbereitet und wussten, dass sie spielen. Die Dolphins waren irgendwie noch nicht so ganz da.
Ja, auch noch zu erwähnen, man könnte noch, wenn man jetzt, wir gehen jetzt nicht durch alle Statistiken, aber Tyler Warren, der Tight End, den die Colts gedraftet haben, hatte, glaube ich, 7 Catches und 79 Yards, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich hier meine
76, glaube ich.
76, ja, genau, richtig. Statistiken zugemacht, also auch kein schlechtes Debüt für ihn, würde ich sagen.
Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Also die Colts, spannend. Hast du zufällig auf dem Zettel, gegen wen die nächste Woche spielen? Ich gucke gerade mal hier.
Gib mir eine Sekunde. Die Colts spielen nächste Woche gegen die Broncos, also auch ein schönes Spiel.
Oh ja, Colts, Broncos und Miami spielt schon in der Division, glaube ich, ne? Gegen die Patriots, kann das sein?
Das kann gut sein. Das kann ich dir auch sofort sagen. Es sind die Patriots, ja, und danach in Woche 3 die Bills.
Oha, na gut. Also gut, die Patriots kommen wir gleich zu. Haben auch verloren heute, also von daher, das wird so ein bisschen das Spiel der beiden, die verloren haben, und ja, irgendeiner von beiden wird 0-2 gehen, lassen wir mal das Thema Unentschieden aus dem Geschäft jetzt erstmal, aber die Dolphins, also ja, klar, du hast es gesagt, also da wird sich einiges ändern müssen, aber die Overreaction würde ich auf jeden Fall auch die als die sehen, die man irgendwie am deutlichsten heute formulieren kann, dass die Dolphins irgendwie durch sind und in dieser Saison keine Rolle spielen werden, wenn man es jetzt mal ganz hart formulieren will.
Also wenn man noch einen Hoffnungsstrohhalm greifen möchte, dann, dass ich fand, dass man heute auch gemerkt hat, dass das offensive Football mit ein, zwei Ausnahmen noch nicht so ausgeprägt war wie sonst, was du meinetwegen darauf schieben kannst, dass Woche 1 war.
Du meinst es generell in der Liga, meinst du?
Generell, ja. Generell in der Liga. Also ich fand, es waren wenige High-Scoring-Games dabei. Wenn ich hier sehe, wie viele Spiele auch bei 20 Punkten alleine gewonnen worden sind, ja. Da war nicht viel drin. Also da geht noch viel mehr. Und wenn du das auf Woche 1 schieben möchtest, dann kannst du das machen. Aber da ist ganz viel Luft nach oben bei den Miami Dolphins jetzt nach der Woche 1 leider.
Genau. Gut, als Dolphins-Fan noch nicht den Kopf in den Sand stecken und als Colts-Fan bitte noch nicht vom Super Bowl träumen, von den Playoffs. Es ist noch viel Football zu spielen, aber auf jeden Fall geht man als Colts-Fan, glaube ich, heute ist man, oder gestern, zufrieden ins Bett gegangen und hat sich entspannt die Abendspiele und den Rest des Spieltags angeguckt.
Ja, man hat auf jeden Fall eine schöne Woche.
Genau. Was könnte denn noch eine andere Overreaction sein? Was hältst du denn von, gehen wir mal weiter, Giants Commanders. Russell Wilson wird, sagen wir mal so, die Diskussionen kochen schon hoch, war natürlich klar, wenn die so verlieren, 21-6 gegen die Commanders. Und natürlich ist da sofort Russell Wilson das Thema, beziehungsweise Jackson Dart, der nicht gespielt hat. Es war ja im Vorfeld des Spiels, so vorgestern sickerte so durch, dass es angeblich so ein Package geben würde, wo die Giants-Coaches Jackson Dart schon einplanen würden für dieses Spiel. Er ist nicht zum Einsatz gekommen, so viel kann man schon mal sagen. Russell Wilson, wie hast du die Performance gesehen? Ist es berechtigt, dass man heute über ihn schon diskutiert oder spricht? Oder ist das jetzt natürlich ein billiges Ziel, was man sich erstmal nehmen kann? Wie siehst du es?
Ja. Ich finde, Russell Wilson hat sich heute weit unter Wert verkauft, leider. Und damit anschließend natürlich auch die Giants generell. Ich fand, die hatten über weite Strecken Chancen, am Spiel teilzunehmen und mitzumachen, gerade bis ins Viertel rein. Ja. Es stand nur 14-6. Das war ein One-Scoring-Game bis wann ins Viertel, aber auf jeden Fall über weite Strecken das Spiel jetzt gegen die Commanders. Und man hatte vorher schon gesagt, dass die Giants-Defense ist das, was die über die Saison hinweg definieren wird. Und das hast du auch gesehen in dem Spiel. Aber man kann halt auch nur so lange Defense spielen, wie eine 45-prozentige Completion Percentage, in dem Fall von Russell Wilson, dich natürlich auch offensiv so ein bisschen trägt. Und wenn du nur 17 von 37 Pässen anbringst für 168 Yards, dann ist das zu wenig. Und gerade wenn du jemanden in dem Quarterback-Raum sitzen hast, wie Jackson Dart, der in der Preseason gezeigt hat, der Mann soll bereit sein, dann musst du da als Russell Wilson besser offensiv auftreten. Also mir hat so ein bisschen die Führung auch in der Offense gefehlt, klar. Aber es ist natürlich auch schwer, dann da irgendwie vernünftig Führung zu zeigen, wenn der Wagen nicht läuft. Es ist schwierig, gerade für die Giants, auch wenn man sich den Schedule ansieht. Und wie gesagt, aber die Stimmen sind alles, also absolut berechtigt, dass ja, da gegebenenfalls das Quarterback-Karussell sehr, sehr früh anfängt zu drehen oder sich zu drehen.
Ja. Es gab auch ein Spiel, so ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, gleich relativ am Anfang. Da habe ich mich sofort an die Zeit, ihr wisst alle, ich nenne es mal Steelers-Sympathisant und ich erinnere mich an einen Spielzug, es war letztes Jahr gegen Ende der Saison und es war genau das Gleiche. Russell Wilson scrambled irgendwie, bricht durch, macht eigentlich einen guten Lauf und will aber unbedingt den Touchdown erzielen, anstatt, keine Ahnung, erstmal 3 Yards vor der Endzone vielleicht das sichere, ja, sicher zu Boden zu gehen, sag ich mal. Er hat dann den Tackle sich entgegengestellt, beziehungsweise ist da voll reingelaufen und versucht sich so an dem Verteidiger, ich weiß nicht mehr, wer das war, vorbeizupowern, hat dabei den Ball verloren, im Unterschied zum letzten Jahr bei den Steelers. Das war, ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel es war, aber es war, ich habe es noch genau vor Augen, es war genau die gleiche Szene, ein guter Lauf von ihm und dann am Ende unbedingt versucht, diesen Touchdown zu machen, verliert dann den Fumble, recovered ihn dann selber, aber da habe ich schon gedacht, so, okay, er hat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber er hat nichts daraus gelernt oder wie auch immer, oder es ist der gleiche Russell Wilson wie im letzten Jahr und am Ende hat sich das dann auch durch das Spiel irgendwie durchgezogen. Man darf natürlich jetzt auch nicht sagen, er war der beste Rusher seines Teams mit 44 Yards. Da sind auch noch andere Sachen, die im Argen liegen. Wahrscheinlich auch ein bisschen das Line-Play insgesamt. Aber das sah schon auf jeden Fall sehr nach Brian Daboll wird schnell einen heißen Arsch kriegen und Russell Wilson genauso. Also
das hätte ich jetzt auch noch zum Besten gegeben, weil du hast da zwei Jobs, die auf dem Spiel stehen, nämlich von Brian Daboll und Mike Kafka, noch dem Offensive Coordinator. Und ja, ich sag mal so, der von Brian Daboll dürfte als erster rollen, wobei, den hast du letzte Saison auch gehalten, vielleicht ist es auch zuerst Mike Kafka, aber das spricht natürlich einfach nur noch mal einmal mehr dafür, dass du dann einfach Jackson Dart auch die Chance geben solltest, sollte sich die Performance von Russell Wilson nicht verbessern über die nächsten Wochen. Und du hast Dallas auf dem Spielplan, du hast Kansas City auf dem Spielplan, danach die Chargers. Das wird nicht einfacher. Ich sehe zweimal Philly in Woche 6 und 8. Das ist, ja.
Vielleicht musst du aber auch sagen, wir können den jetzt auch nicht reinschmeißen, weil sonst verbrennen wir ihn vielleicht auch zu schnell. Also Jackson Dart jetzt. Gerade ja, wenn du jetzt diesen Schedule den siehst, auf den du da zu manövrierst, das wäre sicherlich ja auch nicht von Vorteil, wenn du den irgendwie da verbrennst in den ersten Spielen gegen starke Gegner. Also schwierige Entscheidung sicherlich für die Giants, aber die Overreaction wäre auf jeden Fall, die Giants werden es zumindest mit Russell Wilson nicht besonders erfolgreich sein, sagen wir es mal so. Wenn wir einmal auf die andere Seite gucken, Commanders natürlich ein Team, was letztes Jahr unglaublich profitiert hat, natürlich von Daniels als QB, als Rookie-QB, eine super Saison gespielt, erst am Ende gegen Philly verloren in den Playoffs. Also es war so ein Team, fand ich, die haben viel gemacht in der Offseason, aber trotzdem hatte man so das Gefühl, dass wenn man so den anderen Experten oder wie auch immer so zugehört hat, dass ein Team ist, wo viele glauben, dass das nicht diese Leistung wiederholen kann, die sie letztes Jahr gebracht haben. Klar werden sie wahrscheinlich auch bei den anderen Teams mehr auf dem Zettel sein, auch wenn das immer, finde ich, komisch klingt, wenn eine Mannschaft so eine super Saison gespielt hat gegen Ende, müssen die eigentlich alle auf dem Zettel gehabt haben in der letzten Saison, aber man weiß ja, wie es ist. Wie hast du die Commanders wahrgenommen heute?
Wenn man das halt mit der Leistung der Giants vergleicht, finde ich, da hätte ein bisschen mehr drin sein können, mal zumindest mal für die Standards, die du gegebenenfalls auch an die Commanders setzt und auch die Erwartungshaltung, die du hast. Aber am Ende ist gewonnen. Und die haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel geholt. Ja, aber es hat gereicht am Ende des Tages. Und das ist das, worauf es ankommt für mich. Die haben sich keine Fehler geleistet. Und es gab ein, zwei Spieler, die noch rausgestochen haben. Ich meine, Deebo Samuel scheint angekommen zu sein. Er hat ja sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel seine Contribution gehabt. Dann klar Jaden Daniels. Und Jaden Daniels macht einfach Spaß. Man muss es halt einfach sagen. Und was ich wirklich am schönsten finde an Jaden Daniels und Ich habe, als ich es gestern gesehen habe, musste ich direkt daran denken, dass ich es auf jeden Fall heute erwähne. Jaden Daniels, du siehst den Mann nur lächeln. Ja. Egal, was passiert. Schlechtes Play, der lächelt. Überworfener Pass, der Mann lächelt. Der hat einfach Spaß am Spiel. Der wird umgetackelt beim Quarterback-Run, der Mann lächelt. Ja. Ich finde das einfach toll. Das macht einfach Spaß. Und als würdest du nicht dazu in der Lage sein, ihm irgendwie schlechte Laune in so einem Spiel zu verpassen. Und da war es noch nicht so, dass sie schon 21-6 geführt haben. Also von daher, Jaden Daniels knüpft zunächst einmal nach Woche 1 an die Leistung an, die er in der vergangenen Saison imstande war zu erbringen. Und die Commanders mal schauen, wie lange die weiter gewinnen können. Nächste Woche gegen Green Bay, Thursday Night Football. Das wird auf jeden Fall ein Matchup, das sich sehen lassen kann.
Auf jeden Fall, ja. Das ist dann schon gleich mal ein Kracher am zweiten Spieltag oder zum Start in den zweiten Spieltag. Auch noch erwähnen könnte man Kroski, wie heißt er richtig? Merritt.
Ja'Cory Kroski Merritt.
Genau, lustiger Name. JCM könnte man auch sagen. Ich weiß gar nicht, ob das schon so benutzt wird oder nicht. Fand ich einen überraschenden Move auf jeden Fall jetzt in der Offseason oder Preseason, dass sie Brian Robinson gehen lassen haben zu den 49ers. Der Junge scheint auch for real zu sein. War zumindest der beste Rusher heute bei den Commanders mit 88 Yards. Also der hat auch Spaß gemacht, fand ich. Auch seinen ersten Touchdown gelaufen.
Ja, und dafür, dass er ja auch der späte Draftpick gewesen ist aus Arizona, das ist natürlich immer etwas, was du feierst am Ende des Tages, ne? Wenn dann ein Siebtrunden-Pick, er wurde mit Pick 245 gedraftet, direkt ankommt und einfach eine Contribution halt haben kann in so einem Spiel, das ist einfach wundervoll. Ja.
Gut. Also, die Commanders sind auf einem guten Weg oder bestätigen zumindest im ersten Spiel den Weg, den wir letztes Jahr schon von ihnen gesehen haben. Die Giants genauso, muss man leider sagen. Gucken wir mal weiter. Jetzt könnte ich natürlich, wenn wir noch bei den frühen Spielen bleiben, Steelers-Sicht sagen, eine schöne Overreaction wäre natürlich auch, obwohl es wäre keine richtige Overreaction, aber sagen wir mal so, Aaron Rodgers wird die Steelers in die Playoffs führen und zum Erfolg, denn die Offense sah auf jeden Fall richtig gut aus gegen die Jets. Das eigentliche Prunkstück der Steelers, was man ja eigentlich auf dem Zettel hatte, die Defense, die sah dagegen heute nicht so gut aus, könnte man sagen. 34-32 ging dieses Spiel aus. Das war so ein richtiges, ist auch, glaube ich, das highest scoring game des ersten Spieltags gewesen.
Mit Abstand, ja.
Mit Abstand, 66 Punkte. Also das ging hin und her. Steelers Jets hat auf jeden Fall Spaß gemacht in dem Duell Rodgers gegen sein altes Team und genauso Justin Fields gegen sein altes Team. Und auch Justin Fields, finde ich, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Für seine Verhältnisse klingt jetzt immer so negativ, aber auch über 200 Yards, einen Touchdown geworfen, nicht viele Pässe gemacht, insgesamt nur 22, aber davon 16 angebracht. Und im Laufspiel, ich glaube, hatte er zwei Touchdowns am Boden, oder?
Das sind Fields jetzt?
Ja.
Ja, waren zwei.
Genau, zwei. Ja, ich muss hier mich heute sehr auf Joshua verlassen auch, weil ich bin sozusagen, ich habe gearbeitet heute, das war ja auch für euch, die ihr bei RTL Football geguckt habt, wenn dann ein Länderspiel gleichzeitig läuft, das ist natürlich dann immer kompliziert und da habe ich gearbeitet, das heißt, ich habe alles nur so mit einem Achtelauge, nenne ich es jetzt mal, mitbekommen heute. Deswegen verzeiht mir, wenn ich die ein oder andere Ungenauigkeit drin habe heute bei den Spielen. Joshua bailt mich dann aus. Genau. Das Spiel. Also hat dich Aaron Rodgers überrascht oder diese Offensive Performance der Steelers?
Es ist zumindest das, was du erwarten wolltest, um genau. Das mal so auszudrücken. Ich meine, genau dafür hast du gehofft. Und die Hoffnungen haben sich ja tatsächlich dann direkt manifestiert. Es war ja tatsächlich so, bis ins vierte Viertel auch rein, dass du halt gedacht hast, oh je, Mini, was passiert hier gerade? Und irgendwie kam das Mojo zurück und dann hast du im vierten Viertel noch 17 Punkte aufs Tablett gezaubert. Da sind aber auch eine Menge Dinge in die richtige Richtung gegangen. Also gerade zum Beispiel dieses DK Metcalf Play, wo der Ball bounce, 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 bounce zurück zu DK Metcalf, als er dann noch am Boden lag und den Ball gefangen hat. Da ging natürlich wirklich eine Menge Dinge einfach in die richtige Richtung, kann man nicht anders sagen. Die eine Sache aber, die mich, also klar, ich meine Aaron Rodgers mit einer All-Time-Performance, ich glaube, das war jetzt seine 28. Partie oder sein 28. Sieg mit 4 Touchdowns ohne Interception. und hat sich ja damit zu Tom Brady gesellt, genau, der als einziger Quarterback dasselbe imstande war zu tun. Abgesehen davon, dass die Performance von Aaron Rodgers natürlich ja unantastbar ist, erstmal in der Hinsicht ist. Das Laufspiel ist das, was mir Sorgen macht, genau, bei den Steelers. Also das ist wirklich das, was mir Sorgen macht, aber das hat man ja auch vorher schon als Sorgenkind identifizieren können, einfach weil da niemand ist. Ja. Wer soll es da reißen? Jalen Warren. Hast du gesehen, das war zumindest mal gegen die Jets schwer, ist natürlich aber auch da schwierig, weil Quinnen Williams für mich das Bild halt immer verzerrt. Und Quinnen Williams war auch jemand als Defensive Tackle von den New York Jets, der heute immer im Bild war, wenn irgendwas passiert ist. Also von daher, mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt, aber das muss sich verbessern, weil du machst nicht jede Woche 34 Punkte, wenn du insgesamt, was sind's? 37, 13. Das sind vielleicht 56 Rushing Yards hast.
Ja, ich gucke hier auch gerade. Also sie hatten 271 Total Yards und Passing Yards waren 244. Also das war 37.
Nee. Das sind 53 Rushing Yards, ja. Also du gewinnst nicht jede Woche ein Spiel mit 53 Rushing Yards und kannst dabei 34 Punkte aus der Bett zaubern. Das ist das, was ich sagen wollte.
Ja. Genau. Also ist auch, ne, wenn man sich die Statistik anguckt, die Jets mit 394 Yards, Total Yards, und die Steelers mit 271, spricht eigentlich auch eine ganz klare Sprache für die Jets, wenn man so will. Breece Hall, auch der Top Running Back, zumindest für die Jets in diesem Spiel gewesen, 107 Yards bei 19 Carries. Du hast DK Metcalf angesprochen, 83 Yards, 4 Receptions, kein Touchdown, aber auch ja, den einen Catch, den du gerade angesprochen hast, mit dem Rumgebounce, auch sonst, aber hat er, ja, wie gesagt, 4 Catches sind jetzt nicht die Welt, 83 Yards sind okay, würde ich sagen, aber ja, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben. Man darf natürlich auch nicht vergessen, und das ist auch ein Plus des Steelers in den letzten Jahren schon gewesen, Chris Boswell ist auch ein mega Kicker, der sehr zuverlässig ist und am Ende auch den entscheidenden Punkte mit einem 60-Yarder zustande bringt. Also das war auch ein besonderes Field Goal am Ende. Und dann, ja, kann man auch sagen, gewinnen die Steelers vielleicht auch ein bisschen glücklich. Turnover, es gab es auch eigentlich keinen, nur einen einzigen. Ich glaube, es war
der Fumble.
Der Fumble beim Kick, beim Return, ne? Vom Return, vom Punt Return.
Richtig. Genau. Ja, der hat das Ganze ja so ein bisschen wieder Richtung Steelers gekippt, leider.
Ja. Leider, hast du gesagt.
Ja, was heißt leider? Weil, ich meine, schau es dir an. Ich meine, ja, als Steelers Sympathisant, klar, du freust dich darüber. Aber wenn du die Statistiken durchgehst, wie gesagt, keine der Statistiken sagt dir, dass ich Steelers gewonnen habe.
Nee, das
keine. Und das zu sagen gegen ein Team, ja, wie die New York Jets, die es im letzten Jahr glatte einmal geschafft haben, über 30 Punkte zu scoren, und das in der ersten Woche gegen die Steelers machen, klar, die haben zu Hause gespielt, aber trotzdem, gegen die Steelers Defense, von der du ja erwartet hast, dass die definitiv viel besser auftreten, als sie sich heute gezeigt haben, meiner Meinung nach zumindest. Also du hast so viele Veteranen eingekauft, du hast Cameron Hayward, TJ Watt, Patrick Queen in der Mitte, du hast Jalen Ramsey, Darius Slay, du hast viel mehr erwartet von der Defense. Ist ja so, du hast noch
Hightower. Ja, natürlich, aber bei den ganzen Namen, die du jetzt aufzählst, ist das Gefühl dann auch nicht so schlecht, weil du denkst, okay, das kann so nicht weitergehen und die werden einen Weg finden, sich zu verbessern, und die werden auch in anderen Spielen besser performen. Natürlich kannst du das für die Offense auch sagen, du hast es gesagt, es ist natürlich hier und da auch was zusammengekommen und Aaron Rodgers wird nicht jede Woche für 4 Touchdowns passen können, aber ja.
Also man muss aber trotzdem ein bisschen Liebe für die Jets da lassen,
auf weil jeden
Justin
Fall.
Fields hat sich unheimlich gut verkauft.
Muss man ja auch sagen, ist das erste Spiel des neuen Head Coaches gewesen. Ja. Dafür sah das gut aus. Also, und Justin Fields.
Definitiv. Definitiv. Also ich finde, man kann davon sprechen, dass mehr als die Ansätze gestimmt haben in dem Spiel. Ja. Ich meine, Breece Hall hatte wieder über 100 Scrimmage Yards. Justin Fields, wie gesagt, tatsächlich, also das war manchmal wieder ein bisschen wild, was er gemacht hat, aber in dem Fall hat es halt einfach funktioniert. Mhm. Das Decision-Making war geradlinig, konsequent, und auch am Ende, das Game-Sealing-Tackle war ja am Ende des Tages, weil Justin Fields wieder Zeit rausgekauft hat, was er ja den ganzen Tag gemacht hat, also seine Pocket-Presence war auch total da, also war absolut da, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt tatsächlich, wo es für die Jets diese Saison hingehen kann. Ich habe mir die Saison sehr viel schlechter ausgemalt für die Jets, aber wenn die die Leistung halten können, die die heute gezeigt haben, und wenn Justin Fields die Leistung abrufen kann, die er heute abgerufen hat, dann sehe ich tatsächlich mehr als nur jetzt meinetwegen mal den vierten Platz in der Division, wie es jetzt in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Also gerade in dem Lichte der Überreaktion mit den Miami Dolphins sehe ich tatsächlich dann die Jets ja zumindest schon mal an den Dolphins vorbeiziehen. Also das könnte eine spannende Division werden, wenn die Jets das Niveau halten.
Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Dann bleiben wir doch in der Division und gucken uns da noch das nächste Team an, was auch schon gespielt hat. Die Raiders schlagen die Patriots bei den Patriots 2013. Kann man von den Raiders, also das ist jetzt, ich meine jetzt bei 2013 muss man jetzt nicht von einer Overreaction sprechen, aber man kann zumindest sagen, Geno Smith hat, ich glaube, die meisten Passing Yards bis jetzt mit 362 Yards geworfen heute bei 24 von 34. Also das sah schon ordentlich aus bei den Raiders. Laufspiel kann sich sicherlich noch verbessern. Genty hatte seinen ersten Touchdown trotzdem, aber nur 38 Yards. Aber grundsätzlich sind die Raiders, glaube ich, mit dem Spielausgang und mit dem, was man gesehen hat jetzt in der ersten Woche, auf jeden Fall zufrieden, oder?
Ich meine, dann kannst du noch mehr fragen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Siege die Raiders diese Saison bekommen werden. Aber ich meine, jetzt schon mal einen in der Tasche zu haben und sich dann auch wirklich gut verkaufen gegen Patriots, die auch über weite Strecken gut aufgetreten sind, kannst du dich, glaube ich, nicht beschweren. Ne? Und ja, wie du sagst, Geno Smith, 24 von 34 angebracht, 362 Yards, das dürfte erstmal Liga-Bestwert sein. Zumindest ja für den Moment. Wer weiß, was Thursday Night uns noch gibt. Tuesday Night, also okay, sorry. Aber
ja, oder heute Nacht also, noch gibt es ja, also mal gucken, was Ravens Bills noch zustande bringen. Das kann ja auch. Ja,
da kommen keine 362.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, das Einzige, was mich halt so ein bisschen concerned ist, also ist Brock Bowers am Ende des Tages, weil der hat ja das Spiel verletzt verlassen.
Ja.
Und da war ja so ein Stück weit fraglich, ob er oder wie ihn jetzt auch die Knieverletzung, als das hier deklariert worden ist, ihn vielleicht jetzt auch hemmen wird. Und das wäre natürlich ein ganz herber Verlust, wenn er jetzt in Woche 1 nach dieser Knieverletzung erstmal A natürlich hoffentlich so wenig wie möglich ausfällt, aber wenn er längerfristig ausfallen sollte, das wäre natürlich ein Problem für die Raiders.
Gerade ja, auch, was haben wir heute wieder gesehen, ne? Also bis zu seiner Verletzung 5 Catches, 103 Yards, also der Typ ist eine Maschine und einfach super wichtig. Trotzdem habe ich das Gefühl, und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, für mich sind die Raiders, warum auch immer, so ein kleiner, ja, zumindest kommen da, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, aber da kommen zumindest mal Sachen zusammen, die gefühlt in den letzten 10 Jahren da nicht zusammengekommen sind. Also irgendwie ein vernünftiger, erfolgreicher Headcoach, das System, oder ne, du hast einen guten Quarterback, wahrscheinlich, zumindest sah das heute danach aus, auch wenn er eine Interception hatte, aber du hast sicherlich einen Running Back, der Potenzial für viel mehr hat noch, als was er heute insgesamt gezeigt hat. Also Matt Crosby, ja. Max Crosby auch in der Defense mit einem Sack heute. Also da ist schon was da, zumindest was Potenzial hat, würde ich sagen. Also im Vergleich zu den Jahren vorher wirkt es zumindest.
Ja, es ist halt einfach Konstanz, die man sich natürlich jetzt so ein Stück weit erhofft. Ne? Ich meine, dass die Raiders, sorry.
Gesundheit.
Danke. Da war er. Dass die Raiders die jetzt diese Saison nicht die Sterne vom Himmel holen. Das ist, na, ich meine, das sind utopische Ansprüche. Aber du hast zumindest auch jetzt hier mal einen Quarterback und Headcoach-Duo, die sich ja auch schon kennen aus der Zeit bei den Seahawks. Und du brauchst halt einfach ein Stück weit Konstanz, ein bisschen eine Basis, auf der du aufbauen kannst, dich berufen kannst. Und wenn die Basis so aussieht, also 362 Passing Yards mit Geno Smith, der den Ball verteilt wie sonst kein Zweiter an dem Wochenende. Klar, es war gegen die Patriots, aber trotzdem, dann ist das ja schon mal wirklich etwas, worauf du ausbauen kannst. Ich meine, die kommenden Spiele werden nicht leichter. Ja, du hast die Chargers in Woche 2 auf dem Spielplan, du hast die Commanders in Woche 3, dann hast du die Bears in Woche 4. Es wird nicht leichter, keine Frage, aber zumindest kannst du dich gut verkaufen. Und das ist wirklich was, was die Raiders brauchen, weil gerade zum Beispiel mit Antonio Pierce jetzt vergangenes Jahr, glaube ich, war es ja noch, ne, war auch noch Head Coach, da war die Frustration auch, glaube ich, einfach schon extrem groß, weil du halt einfach auch häufig nicht kompetitiv gewesen bist. Und das kann das Roster mal zumindest stemmen. Und insofern haben die Raiders heute auch verdient gewonnen.
Genau. Dann gehen wir mal zum anderen Spiel, was heute natürlich auch unter besonderer Beobachtung stand. Die Bengals gegen die Browns.
Die Bengals, ja.
Die Bengals schlagen die Browns 17-16. Du sagst schon, eieiei. Also wenn man die Statline sieht von Joe Burrow, der nur 113 Passing Yards hat, und Joe Flacco auf der anderen Seite mit 290, das würde man sich eigentlich andersrum vorstellen. Was war das für ein Spiel?
Ich weiß nicht, was es war. Also die Cincinnati Bengals, die sind ja jetzt erstmal ein Team, die kleckern sich seit jeher nicht mit Ruhm. Oder zumindest mal seitdem auch Zach Taylor meinetwegen Head Coach ist, was Woche 1 angeht oder was ja die Early Season angeht. Und das haben sie wieder mal gezeigt. Und was können die von Glück reden, dass die gegen die Cleveland Browns gespielt haben? Also, das war ganz haarscharf.
Ja.
Ganz haarscharf. Das war ein vertretenes Field Goal und ein verschossener Extrapunkt. Also, ich weiß ja nicht, wie der Name von dem Kicker, der ist ein bisschen außergewöhnlich. Andre Smith. Nennen wir ihn mal so. Das Field Goal verschossen im vierten Viertel mit was weiß ich wie viel auf der Uhr, ich glaube 1,30 waren es oder sowas. Der verschossene Extrapunkt, der zumindest mal das Spiel ausgeglichen hätte. So nah waren die Bengals davon entfernt, das Spiel zu verlieren. Und Joe Burrow und die Bengals haben eine ganze Menge Aufräumarbeit zu leisten. Weil da hat sich niemand mit rumgekleckert an dem Abend. Ja? Also der beste Passempfänger war T. Higgins mit 33 Yards. Ja. Das liest sich nicht gut. Also das könnte die Statline aus einem Viertel sein und nicht aus vier.
Vor allen Dingen, wenn man sich die Offense da vorstellt, ne, mit all diesen Jamar Chase, Higgins und so weiter und so fort, wen die da alles
richtig
haben.
Richtig, also du hast gerade T. Higgins und Jamar Chase mit extrem großen Verträgen ausgerüstet. Gibt's für die Position mehr als 50 Millionen, allein für die beiden Spieler mehr als 50 Millionen in Capspace aus. Da erwartest du mehr als das, was die heute gezeigt haben. Klar, wie gesagt, die Browns Defense, die verdienen damit auch ihr Geld und gerade auch so Spieler wie Denzel Ward und so weiter, die darfst du nicht unter den Tisch fallen lassen, das sind gute Spieler. Trotzdem aber hast du eine andere Erwartungshaltung an das zu stellen oder an das stellen zu dürfen, was die Bengals dir heute wieder gezeigt haben. Und wenn ich Bengals-Fan wäre, ich wäre 15 Herzinfarkte wahrscheinlich irgendwie hätte ich gehabt oder sowas, weil das ist ja wirklich, das war nicht schön. Ja. Und vice versa, wenn du dir Joe Flacco's Deadline anschaust, 290 Yards, 31 von 45 angebracht, dann stehen da zwei Interceptions. Aber wenn sich die Interceptions mal angesehen hat, also die eine mal mindestens, die war nicht seine Schuld. Nee. Aber es war so ein Tip-Drill, der Receiver kriegt die Finger nicht an den Ball und dann, ja, ist es leider auch so, dass die Interception dann quasi das Spiel beendet hat. Ist ärgerlich. Passiert, weil es waren Browns-Dinge, die am Ende passiert sind, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Ist wirklich Cleveland Browns-Zeug gewesen. Also, da hätten sie wirklich gewinnen dürfen. Weil in eine bessere Position werden sie auch nicht mehr kommen.
Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich ist es einfach so, Cincinnati, Mund abputzen, endlich mal irgendwie einen Sieg in Woche 1 geholt und gehen jetzt mit einem positiven Ergebnis starten sie in die Saison. Cleveland am Ende erwartet verloren, wenn man so will, haben das Spiel eng gehalten, haben ja mit ihrer Defense auf jeden Fall eine sonst sehr starke Offense unter Kontrolle gehalten. Miles Garrett auf 2 Sacks schon mal auf der Habenseite gleich am ersten Spieltag.
Ja.
Und gut, wird man gucken müssen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber die Defense wird wahrscheinlich eher der Part der Mannschaft sein, die sie durch die Saison trägt, wenn sie denn irgendwie erfolgreich sein wollen oder Erfolg haben wollen.
Ja, also Miles Garrett auch vor allem. Die 2 Sacks, die kamen ja auch in Back-to-Back-Plays. Ja. einfach wieder eine Macht. Also was Miles Garrett immer noch dazu imstande ist zu leisten, den haben sie zu Recht mit so viel Geld ausgestattet. Man möchte fast sagen, schade, dass er bei den Browns spielt, aber ey.
Gut, er hatte ja die Möglichkeit.
Wichtig für die Browns.
Ja, er hat sich für Geld entschieden und ist da geblieben und wird nicht um Championships spielen, wahrscheinlich in nächster Zukunft.
Wahrscheinlich erstmal.
Wie er
nicht,
ja damals erst verkündet hat, er will mal wo spielen, wo er um Titel mitspielt. Aber gut. Ja, er hat das Geld gewählt, trotzdem schränkt das ihn bis jetzt nicht oder hält ihn nicht davon ab, Top-Leistungen zu bringen. Also von daher wird er seine Fußstapfen hinterlassen in dieser Saison auch wieder, was die Defense angeht. Terry Hendrickson können wir auch sagen, ich meine, langer Holdout bei den Bengals, auch einen Sack gehabt. Also er hat zumindest Einfluss auf das Spiel genommen, auch wenn er lange nicht am Training teilgenommen hat. Gehen wir weiter. Was war denn noch? Haben wir so richtig jetzt aus den frühen Spielen eine Overreaction? Fällt mir jetzt gar nicht mehr so krass auf. Machen wir mal Buccaneers Falcons. 23-20 für die Buccaneers. Auch ein wildes Spiel. Du stöhnst schon wieder.
Ja.
Das ist auch ein Spiel.
Weil es einem so leid tun kann. Weil es einem so leid tun kann.
Dass die Falcons nicht gewonnen haben, meinst du? Oder?
Dass die Falcons nicht gewonnen haben, die hätten sich wirklich belohnen dürfen für die Leistung, die sie da abgerissen haben heute oder gestern. Ja. Gegen die Buccaneers. Die Falcons waren das bessere Team. 100%, keine Frage. Waren das bessere Team und alleine der quasi Game-Tying-Drive, den Michael Penix da noch mit einem Timeout und 58 Sekunden auf der Uhr hingezaubert hat, ohne Drake London. Ja. Weil der war nämlich verletzungsbedingt raus. Die hätten sich belohnen dürfen, wirklich. Und Young Wei Koo trifft nicht nur nicht ein Field Goal nicht, sondern gleich zwei.
Ja, haben sie dann die falsche Entscheidung getroffen und Lenny Krieg entlassen?
Also,
ich meine, ja, Young Wei Koo, das war ja letztes Jahr schon das Thema. Der war ja eigentlich mal ein sehr reliable Kicker auf jeden Fall, aber auch letzte Saison schon nicht.
Er hatte ja das ein oder andere Field Goal gemisst, keine Frage. Ja, und jetzt trifft er das letzte, da entscheidende Field Goal halt auch wieder nicht.
Nee, aus was war das? 44 Jahre, das war jetzt auch nicht die Welt, ne? Also,
Es war zumindest mal treffbar. Ja. Es war treffbar. Wenn es nicht weniger war. Also die waren ja schon sehr nah dran. Ich glaube, es waren fast 30 Jahre oder sowas.
Also, gesteht, ist ja 44 Jahre, aber egal, keine Ahnung.
Okay, gut, wenn es 44 dann, wenn du es hast, dann wird es stimmen. Ich habe es nur mit so einem Side-Eye verfolgt, weil die Cardinals mich auch
so weißglut gebracht haben. Oder?
Ja. Aber hallo. nee, jedenfalls, das war wirklich, wirklich schade für die Falcons. Weil die Falcons haben sich wirklich gut verkauft. Die Falcons haben ja letztes Jahr, meine ich, auch die Bucks gesweept in der Division.
Ja, genau, zweimal geschlagen, ja.
Ja, und da haben die Bucks jetzt so ein bisschen Revanche üben dürfen. Und am Ende des Tages aber freut es mich natürlich auch für die Bucks, weil ein Spieler für mich im Vordergrund stand bei dem Ganzen. Und das war nicht Baker Mayfield. Nee. Klar, der hat seine drei Touchdowns geworfen, 17 von 32, aber jetzt nichts Weltbewegendes oder sowas. Sondern für mich war es Emeka Egbuka.
Ja.
Wenn du als Rookie-Wide-Receiver reinkommst und du hast erstmal, du führst den Raum direkt an, ein Receiving Yard mit 67, aber natürlich auch die beiden Touchdowns, die er hatte. Das waren auch beides Zuckerbälle von Baker Mayfield. Ja, tut ihm ganz gut, glaube ich, dass er da auch mit Baker Mayfield zusammenspielt. Aber trotzdem, einfach wundervoll für Emeka Egbuka. Der scheint direkt mal in Woche 1 angekommen zu sein, hat sich direkt mal vorgestellt. Zumindest mal die Leute in Atlanta wissen jetzt, wer er ist. Und einfach schön für Emeka Egbuka, den Erstrunden-Pick der Bucks.
Sehe ich auch so. Wie hast du schon gesagt, Baker Mayfield, so Minimalisten-Spiel, könnte man sagen, 167 Hertz, dabei aber drei Touchdowns rausgeholt. Was, finde ich, auffällig ist, das sind jetzt schon bei mehreren Spielen, wenn ich mir das angucke, also so Rushing hat, finde ich, in vielen Spielen, also es gab viele Spiele, wo die Rusher echt wenig, also ne, Top-Rusher hier auch, Baker Mayfield mit 39 Hertz für die Bucks oder All Gaia, wie auch immer, mit 24 Yards, also mehr als Bijan Robinson beim Rushing. Der hatte natürlich aber 6 Receptions, also da hat er über 100 Yards gemacht und auch einen Touchdown. Also, aber keine Ahnung, bei den Steelers hatten wir das vorhin, da war Breece Hall auf der anderen Seite, aber davor hatten wir auch ein, zwei Spiele. Also gefühlt war Rushing Game in einigen der Spiele heute nicht wirklich vorhanden bei einigen Teams.
Ja, und ich würde es mal darauf schieben, klar, dass du natürlich, wie gesagt, das ist so der Woche 1-Rhythmus ja. Natürlich auch. Ne? Du musst natürlich auch als O-Line auch erstmal reinkommen. Ne? Das ist, wenn du Preseason ist natürlich das eine, aber klar, du hast auch so mit der O-Line-Formation kein einziges Preseason-Spiel gestritten, ist halt so. Ne? Du stellst nicht deine Starting O-Line da rein für meinetwegen einen Drive oder zwei und das halt über oder für ein ganzes Spiel meinetwegen gegen dasselbe Kaliber an Spielern. Und insofern, das ist natürlich etwas, was erstmal warm werden muss am Ende des Tages. Ne? Aber ja, ich habe es gerade gar nicht auf dem Zettel, wer am Ende des Tages jetzt Leading Rusher aus Woche 1 sein wird. Aber schauen wir mal, wer das tatsächlich ist. Ich weiß zum Beispiel, dass die Cardinals jetzt keinen schlechten Tag hatten am Boden, aber das müssen wir nachher im Nachhinein auswerten. Das ist ja zu frisch.
Michael Penix Jr. können wir auch auf jeden Fall erwähnen. Fast 300 ja. Yards, 298 Yards. Ist als klarer Starter benannt jetzt, auch so in die Saison gegangen. Und das hat er auch, zumindest stat-wise auf jeden Fall, 27 von 42, ein Touchdown, 298 Yards, wie gesagt. Also das hat er schon auch bestätigt. Und einen ist auch, glaube ich, selber noch reingelaufen. Ja. Von daher sicherlich eine ganz gute Leistung von ihm. Und
definitiv. Und ja, ich glaube, was halt wichtig war, war auch, dass er gezeigt hat, dass er in so Situationen wie dem vierten Viertel heute, wo sie ja erst zurücklagen auch sogar, dass du nicht abschaltest und dass du tatsächlich auch die Konzentration und den Poise hast, meinetwegen, im vierten Viertel noch mitzuspielen. Und gerade dann noch so einen Game-Tying-Drive zusammen zu klamüsern, nachdem sie ja auch noch durch eine Strafe, nachdem sie den Ball dann über den Kickoff received haben, ja. nach dem Touchdown der Bucks, ja erstmal noch durch eine Strafe zurückgesetzt worden sind. Also von daher, das war schon eine ganze Menge Spielfeld, die Michael Penix da zu bewältigen hatte. Und dass er da gezeigt hat, dass er da die Nerven bewahren kann, ich denke, das war einfach vielleicht sogar noch wichtiger als die Leistung für sich.
Was ist eigentlich bei Tampa Bay mit, mir fällt jetzt natürlich auch sehr unangenehm, mir fällt der Name nicht ein. Wir haben Mike Evans und wir haben, der auch den Vertrag noch verlängert hat jetzt, der letztes Jahr so schwer verletzt war.
Chris Godwin.
Ja, genau. Ist der, der hat gar keinen Catch gehabt. Heute hat er gar nicht gespielt, oder?
Da bin ich tatsächlich auch überfragt. Stand über mein Haupt. Der
taucht hier im Statsheet auf jeden Fall überhaupt nicht auf. Habe ich jetzt auch nicht.
Müssen nochmal die Snap Counts lesen. Müssen
wir noch mal, genau. Aber das haben wir jetzt, ja, machen wir jetzt nicht. gut, ich würde sagen, gehen wir weiter. Du hast sie schon angesprochen, dann kommen wir doch mal zu deinen Cardinals. Du hast gesagt, du warst nicht, oder es klang eben so durch, dass du nicht so wirklich zufrieden warst. Sie gewinnen 2013, also ich sag mal, das Ergebnis, was hinten draufsteht, ist okay. Du gehst mit einem Sieg in die Saison. Natürlich sind die Saints jetzt ja, gefühlt vielleicht einer der dankbarsten Gegner, jetzt zumindest mit dem Blick von außen drauf und der Erwartungshaltung, mit der die in die Saison gehen. Was hat dir nicht gefallen?
Ein Aspekt, der mir an beiden Seiten nicht gefallen hat, tatsächlich, waren die Strafen. Ja. Also du hattest 21 Flaggen insgesamt. Die Saints 13, die Cardinals 9. Das kannst du jetzt meinetwegen auch auf Woche 1 schieben noch, aber da dürfen sich beide Teams weniger erlauben, wenn ich ehrlich bin, weil darüber verlierst du am Ende des Tages Spiele, ne? Oder schießt du dir natürlich nur ins eigene Bein. Da waren auch wieder ein paar Sachen dabei, aber ich meine, hey, ne, Schiedsrichter sind auch nur menschlich, von daher, da will man sich gar nicht drüber beschweren. Jedenfalls 21 Strafen, das ist viel zu viel. Und ja, also wie gesagt, die Cardinals sind als klarer Favorit in das Spiel reingegangen, aber haben sich jetzt der verkauft. Das liegt daran, oder das lag unter anderem daran, dass Cam Jordan immer noch Football spielen kann, muss man so sagen. Cam Jordan war klarer Leistungsträger und auch Kyle Granderson. Also die D-Line der Saints hat auch einfach überzeugt tatsächlich. Und da kommen wir dann auch wieder auf dieses, die Cardinals haben zwar 146 Rushing Yards am Ende des Tages gehabt, aber da war zum Beispiel ein Explosive Run mit dabei. Ansonsten haben die Laufspielzüge eigentlich extrem limitiert. Das, was du eben angesprochen hattest, so, da war jetzt keine Rushing Attack in Woche 1 irgendwie dabei, die jetzt komplett abgerissen und überzeugt hat.
Vielleicht kommt gleich einer. Also, sagen wir mal so, mal gucken.
Vielleicht, ja. Vielleicht. Ein Spieler, der wahrscheinlich noch in den Fokus drücken wäre Spencer Rattler. Ja. Und er ist ja der Starting Quarterback der Saints gewesen. Und er hat sich zumindest mal keine groben Fehler erlaubt. Und das ist ja auch schon mal für Spencer Rattler, das heißt nicht nur grobe Fehler erlaubt, sondern er hat ja sogar noch die Saints in Position gebracht, in den letzten Sekunden des Spiels das Spiel auszugleichen. Und das geht natürlich auch einfach schon eine extrem weite Strecke, wenn man so möchte, wenn du deinen Quarterback stehen hast, der dich zumindest mal in die Situation bringen kann, Spiele noch auszugleichen oder so zu gewinnen am Ende des Tages. Und ich denke mal, die Saints werden noch häufiger diese Saison in diese Situation geraten, wo es genau darauf ankommt. Jetzt war es gegen die Cardinals oder so, dass es nicht geklappt hat. Aber wahrscheinlich wird es irgendwann klappen gegen einen anderen Gegner. Und auf jeden Fall sehr vielversprechend, was Spencer Rattler da mitbringt. Wie gesagt, sich keine groben Schnitzer geleistet. Der hat eine quasi Interception geworfen, aber die wurde durch eine Flagge aufgehoben. Und von daher Saints gute Anlagen gezeigt, nur halt, wie gesagt, dann leider am Ende des Tages gescheitert.
Ja. Lassen wir das mal so stehen. gegen wen spielen deine Cardinals jetzt?
Wir spielen nächste Woche gegen die Panthers.
Oh, das gefällt mir, wenn du sagst wir. Gut, gegen die Panthers, das passt doch perfekt. Das ist das letzte Spiel der frühen Spiele, die uns noch fehlen. Jacksonville auch natürlich ein interessantes Team oder wo man ein Auge drauf hat, neuer Coach. Ist so ein bisschen das Make-or-Break-Year von Trevor Lawrence, so ein bisschen auch jetzt mit neuem Coach und der eigentlich zumindest bis jetzt noch nicht das bestätigt hat, was man, als er aus dem College kam, von ihm erwartet hat. So, es ist auch jetzt sein dritter Headcoach schon, also muss man auch mal abwarten, aber zumindest haben sie auch irgendwie geschafft, oder sie haben es geschafft, das Spiel zu gewinnen. Wie gesagt, 26-10 gegen die Panthers. Die Panthers also starten am Ende der letzten Saison, haben sie ja ganz gut gespielt, starten jetzt wieder mit einer Niederlage. Sicherlich auch ein Augenmerk natürlich bei diesem Spiel auf Travis Hunter. Der Spieler, der ja beide Wege spielen soll. Jetzt im ersten Spiel hat er auf jeden Fall mehr als Receiver gespielt als Cornerback. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube 36 oder sowas Snaps hatte er in der Offense und nur 6 in der Defense. Also klar Fokus auf der Offense jetzt im ersten Spiel. Wie hat dir Jacksonville gefallen oder auch Travis Hunter? Hat der einen Impact gehabt auf das Spiel?
Ich fand der Impact, der war moderat. Der war moderat tatsächlich. Sie hatten so ein paar Plays für ihn auch ausgegraben und designed. Der hatte da so ein paar, also was heißt ein paar, er hatte auch einen Wide Receiver Bubble Screen und so weiter. Also er hatte so ein paar Plays für ihn gemalt bekommen, einfach auch ihm natürlich so ein bisschen an die NFL ranzuführen. Da waren ein paar Easy Receptions dabei. Er hatte ja auch die meisten mit 6 im ganzen Team. Aber da geht natürlich noch mehr. Ich meine, das war jetzt erstmal ein gutes Spiel, um anzukommen. Ne? 6 Catches, 33 Yards. Aber ich glaube, auch er wird relativ schnell die Erfahrung machen, dass es relativ schwer ist, in der NFL sowohl Wide Receiver als auch Cornerback zu spielen. Einfach, weil du natürlich auch nur bei einer gewissen Kondition verfügst. Und da wird es natürlich dann spannend zu beobachten sein, wie auch gerade die Workload am Ende des Tages ausfallen wird in den kommenden Wochen oder diese Saison generell. Wie viele Prozente der Snaps spielt er in Offense, wie viele Prozente der Snaps spielt er dann in der Defense entsprechend. Aber das war natürlich auch ein hübsches Bild, wenn du Travis Hunter gegen Tetero McMillan da spielen hast sehen. Ist natürlich auch schön, dass du dann so 2 hohe First-Round-Picks gegenüberstehen hast. Wobei Travis Hunter ja dann auch eigentlich wieder Offense spielt. Also ist mal ein anderes Bild auf jeden Fall, das man zu Gesicht bekommt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir auf jeden Fall einen Rusher gehabt, der ziemlich abgerissen hat, zumindest wenn man die Gesamtyards sich anguckt. Travis Etienne hat 143 Yards gemacht bei 16 Carries. Das heißt, er muss auch irgendwo einen langen Lauf mit drin gehabt haben. Das waren einmal 71 Yards. Also wahrscheinlich die beste Rushing-Performance bis jetzt an diesem Spieltag.
Mutmaßlich.
Ja? Ja,
mutmaßlich, ja.
Genau. Wen haben wir noch? Trevor Lawrence. Ja, kann man jetzt wirklich, glaube ich, 178 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Hat jetzt nicht irgendwie Besonderes gezeigt.
Er hat das Spiel verwaltet. Ja.
Auf der anderen Seite Bryce Young. Würde man jetzt sagen, wieder ein Rückschritt? Oder ist einfach, also die Offense ein Touchdown, zwei Interceptions, insgesamt 154 Yards bei 18 von 35. Ja, wenn man jetzt das Rating anguckt, auf jeden Fall relativ schlecht. Aber auch Offense, du hast es angeguckt, Teteroa, McMillan, so der wie soll man sagen, der Stern, der leuchtende Stern an diesem Spieltag. immerhin Yard-Leader, was Receiver angeht, mit 5 Receptions, 68 Yards. Aber sonst irgendwas gesehen, was dir an Carolina gefallen hat?
Ja, es war wahrscheinlich eher das, was ich nicht gesehen habe, ne? Ja. Und das ist wirklich tragisch. Also was heißt tragisch? Aber gerade zum Ende der letzten Saison, und wir haben es immer wieder betont, die Carolina Panthers haben sich weit über Wert verkauft und du dachtest, jetzt ist Bryce Young da. Jetzt ist er angekommen. Also wenn du hier die nächste Hyper- oder Overreaction ansetzen möchtest, dann, dass Bryce Young doch nicht das ist, was er letzte Saison gezeigt hat. Das wäre so die nächste Overreaction. Ja. Weil das war genau der Bryce Young, den wir meinen zu kennen. Den wir bisher auch über den Großteil seiner Karriere gesehen haben. War genau der Bryce Young,
den
wir
heute gesehen Fumble, haben. Den habe ich jetzt noch bis jetzt noch unterschlagen gehabt. Also.
Ja, da und auch, ach Gott, alleine dieses Play, das wieder zurückkam, wo er den Ball noch werfen wollte, als er gesackt worden ist im vierten Viertel oder kurz davor war, gesackt zu werden. Und dann Wingard, glaube ich, war es, der Safety, der Jaguars das Ding komplett zurückgetragen hat, das durch eine Flagge am anderen Ende des Spielfelds negiert worden ist. Gut, dann sei es so, ne? Aber allein so ein Play wieder, das ist halt einfach pure Panik. Und das ist einfach nicht der effiziente, der souveräne Bryce Young, den wir zum Ende der letzten Saison gesehen haben. Und das ist halt wirklich das, wo du als Panthers-Fan wahrscheinlich auch sagst, so, warum können wir da nicht ein bisschen Konstanz reinbringen? Und warum können wir nicht die Leistung abrufen? Ich meine, wenn überhaupt ist das Team besser geworden als das, was zum Ende der letzten Saison gestanden hat, warum kriegen wir die Leistung jetzt nicht abgerufen? Wir müssten doch besser sein als letztes Jahr. Warum sind wir denn jetzt, warum gehen wir denn wieder einen Schritt zurück? Und ich glaube, das ist das Frustrierende bei dem Ganzen, weil Bryce Young wieder überhaupt nicht effizient aufgetreten ist. 154 Yards, 18 von 35 angebracht, ein Touchdown, zwei Interceptions und eigentlich hätten es drei sein müssen für mein Empfinden mit der Pick Six. Da ist, ja, vielleicht, wie gesagt, ist es der Rost, der an ihm haftet in Woche 1. Vielleicht wird sich das verbessern in Woche 2. Wie gesagt, die spielen gegen die Cardinals nächste Woche. Vielleicht wird sich das verbessern. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, es ist Zeit für einen Panic-Button, aber gerade der Anfang...
Das wäre die Overreaction. Wir drücken schon auf den Panic-Button, was die
Ja gut, also wenn du schon auf den Knopf drücken willst, dann machen wir das. Weil gerade jetzt der Anfang der Saison für die Panthers, das ist das, wo du dir die Siege auch ausmalst. Ne? Also du spielst Jacksonville, Arizona, Atlanta, New England, Miami, Dallas, die Jets und dann kommen Bills, Green Bay, also ich lasse jetzt ein paar Spiele aus, aber 49ers, Rams und zweimal Bucks. Gerade jetzt, also hast du dir die Siege auch ausgerechnet, also müssen die Panthers auch performen und das haben sie einfach nicht gemacht, muss halt so sagen.
Gut, gehen wir weiter in die späten Spiele des Sonntagabends. Da gab es dann auch noch mal ein paar fette Duelle auf jeden Fall. Fangen wir doch mit dem sicherlich am meisten oder wie sagt man denn? die größten Erwartungen lagen sicherlich auf dem Spiel Lions gegen Packers. Die Lions zu Besuch bei den Packers. Relativ eindeutige Angelegenheit war das. 27-13 für die Packers. In ihrem ersten Spiel mit Micah Parsons. Und da kann man auch sagen, der hat zumindest seinen Anteil gehabt schon an diesem Spiel und an dem Sieg der Packers. Ja, da könnte man, ist das jetzt, wenn man jetzt da eine Overreaction haben würde, dann wäre sie ähnlich, finde ich, so ein bisschen wie bei den Panthers. Das geht dann eher in Richtung Lions natürlich, wenn man den negativen Panic-Button sehen will, oder was heißt, der Panic-Button ist immer negativ, also die negative Overreaction nehmen will, das, ja, keine Ahnung, gefühlt, also mein Feeling war so ein bisschen, jetzt habe ich gedacht, oh, das ist geil, das war jetzt so ein richtiger Fußball-Kommentar, mein Gefühl und dann Feeling gleich hinterher. Naja, also O-Line fand ich ein Thema bei den Lions, also Jared Goff war viel unter Druck, natürlich auch, wie gesagt, Micah Parsons, da stand jetzt nicht irgendeine D-Line gegenüber oder eine Defense, Aber das fand ich, war schon auffällig, wenn man sieht, wie viel Zeit er letztes Jahr hatte mit der vermeintlich besten O-Line oder zumindest einer der Top-O-Lines der Liga. Und die sind in diesem Spiel auf jeden Fall ganz schön unter Druck geraten auch, oder?
Definitiv. Und ich glaube, wenn du mal für mein Empfinden eine Overreaction definieren wollen würdest, dann, dass die Packers anscheinend the King of the North sind.
Ja.
Das wäre die Overreaction, die du daraus ziehen kannst. Wir hatten gesagt, ich glaube, was letzte Woche oder was, oder in der Division Preview auch,
ja,
hatten wir gesagt, wenn die Packers anfangen, Division-Spiele zu gewinnen, dann kann es weit für die gehen. Ja, weil die auch letztes Jahr nur ein Division-Spiel gewonnen haben, das war gegen die Browns und das war auch eine extrem knappe Kiste. Und jetzt so dominant in Woche 1 gegen die Lions aufzutreten, die ja bis dahin erstmal jetzt King of the North sind oder gewesen sind, das ist natürlich ein Statement. Vor allem, die kamen ja aus der Kabine in der ersten oder für die erste Halbzeit und da hat es ja direkt Punkte geregnet. Sind ja sehr, sehr souverän aufgetreten, haben immer Third and Long auch konvertiert, haben eigentlich mit den Lions gemacht, was sie wollten über weite Strecken, wenn man so möchte, gerade zum Beginn des Spiels. Und wenn du dann so dominant deinem Division-Rivalen gegenüber auftreten kannst, dann ist das ein Statement. Und ganz offensichtlich wollen die Packers nicht länger irgendwie Hütchen spielen, sondern haben da richtig Bock, jetzt die Division zu dominieren und zu gewinnen. Und die Lions waren nicht ready. Die Lions waren nicht ready. Vielleicht liegt es daran, dass sie zwei neue Koordinatoren haben, sowohl Offensive als auch Defensive Coordinator. Ich bin umso gespannter, was das Spiel Bears gegen Vikings angeht, weil ich dann sehe, wie Ben Johnson oder was Ben Johnson aus den Bears macht.
Ausholt, ja.
Weil du hast schon gemerkt, dass offensiv die Lions nicht über dasselbe Mojo verfügen wie letztes Jahr. Und der Anspruch, klar, der ist sehr hoch. Aber mit 13 Punkten gewinnst du jetzt auch kein Spiel. Also von daher, oder selten ein Spiel. Also von daher geben wir den Lions ein bisschen Zeit, geben wir den Koordinatoren auch ein bisschen Zeit, sich zu akklimatisieren. Nicht, dass sie die Zeit haben und nicht, dass sie sich viel Zeit nehmen können, vielmehr. Aber ja, wie gesagt, da haben die Packers wahrscheinlich auch wirklich einfach von der Kontinuität im Coaching-Staff profitiert, die natürlich da in Woche 1 ein immenser Vorteil ist.
Ja. Und wie gesagt, Micah Parsons wird sicherlich noch mehr Impact haben, umso länger er da ist. Heute ein Sack, der war auch dann relativ am Ende, ich glaube fast in der letzten Serie der Lions. Und davor hat er aber auch einen Pressure gehabt auf Jared Goff, wo der dann eine Interception geworfen hat. Also er hat schon seinen Impact gehabt. Vielleicht nicht spielentscheidend, aber man konnte schon sehen, dass er den Packers auf jeden Fall helfen wird.
Ja, und er hat ja seinen ersten Sack direkt feiern dürfen, also von daher.
Genau. Also gutes Debüt für die Packers, die sicherlich jetzt voller Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen werden. Ein anderer Division-Kracher, könnte man sagen, war das Spiel der 49ers gegen die Seahawks. Jetzt zumindest Kracher jetzt einfach, weil es ein Division-Duell ist.
Ja.
Und dass die beiden, ja, das ist ja auch immer was Besonderes, wenn die beiden gegeneinander spielen. Die 49ers gewinnen das Ganze 17-13. Das ist mal wieder so ein Spiel, wo es relativ wenig Punkte gegeben hat. Und man kann, glaube ich, festhalten, auf beiden Seiten jetzt auch, was die Offenses angeht, man gemerkt hat, dass es irgendwie Woche 1 ist, oder?
Ach, ja, oder hast du einfach gemerkt, dass beide offensiv nicht mehr so viel stemmen können? Overreaction?
Ja, ist auch eine gute Overreaction. Also,
ist Sam Darnold der Quarterback für die Seahawks? Fragezeichen. Jackson Smith und Jake Butt, ein tolles Spiel, keine Frage. 124 Yards, die Connection scheint zu stehen. Aber das sind dann auch alle Yards, die Sam Darnold geworfen hat, quasi. Also Sam Darnold hatte 150, 124 davon gegen dann Jackson Smith in Jake Butt. Das ist natürlich schwierig.
Cooper Kupp nicht wirklich ein Faktor. Ne? Ich glaube, er hatte einen Catch.
Zwei tatsächlich. Okay. Zwei für 15 Yards. Wie du sagst, also da ist natürlich dann die Diversität in der Offense natürlich auch einfach auf der Strecke geblieben, muss halt sagen. Und das hast du halt auch gespürt. Das waren 30 Yards halt nur insgesamt vom Scrimmage. Nur 14 First Downs. Und das ist natürlich fragwürdig. Die haben das Spiel gut angefangen, aber darüber hinaus konnten sie das Ganze nicht nachhaltig gestalten. Und da hast du dann halt auch gesehen, dass die O-Line das Ganze nicht unterstützen kann. Und die O-Line ist das große Sorgenkind der Seahawks. Und ja, von daher wird sich zeigen, vielleicht findet die O-Line als Unit noch in einen gewissen Groove über die kommenden Wochen hinweg. Das wäre zumindest das, was man den Seahawks wahrscheinlich auch wünschen würde. Weil sie haben ja auch wirklich talentierte Running Backs in Zach Charbonnet und Kenneth Walker, die gewissen Schaden anrichten können, wenn die O-Line denn auch, dann auch vernünftig blockt. Ja, aber das war jetzt heute kein gutes Outing. Und ich sag mal so, die 49ers haben jetzt auch nicht mehr die beste D-Line tatsächlich, gerade auch gegen den Lauf. Die haben eine Menge Spieler verloren und da dann auch nicht ja entsprechend dominant auftreten zu können, ist natürlich dann schon mal auch ein Zeugnis einfach für die Qualität deiner O-Line. Also von daher, das wünscht man sich tatsächlich, dass die Seahawks da so ein bisschen Leistung reinbekommen oder Kontinuität reinbekommen und dass sich die O-Line vielleicht als Unit weiterentwickeln kann.
Ja, auch damit Sam Darnold eventuell wieder das zeigen kann, was er letztes Jahr zumindest über lange Phasen bei den Vikings gezeigt hat. Wenn wir auf die 49ers gucken, Brock Purdy ja auch seinen neuen Vertrag in der Offseason unterzeichnet. 26 von 35, 277 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Auch wieder gemischt, sage ich jetzt mal. Großes Fragezeichen stand jetzt auch in der letzten Woche hinter Christian McCaffrey, weil der dann noch plötzlich auf dem Injury Report aufgetaucht ist. Und man schon wieder gedacht hat, ist es wieder die Wade, so wie im letzten Jahr, die Probleme, die er letztes Jahr hatte. Der macht aber eigentlich ein ganz gutes Spiel, 69 Yards Rushing, jetzt Average-mäßig für die ganzen Carries, die er hatte, jetzt nicht unbedingt, aber war Workhorse, was das angeht und auf jeden Fall auch im Passspiel mit 9 Catches und 73 Yards eine feste Säule. Der 49ers, offensiv Brock Purdy, ich meine, der Touchdown am Ende, der den Sieg bringt, der war auch also vogelwild. Wenn Tyreek Woolen da ein bisschen smarter ist, dann muss das eigentlich eine Interception sein, oder? Also den wirft er da in mehr oder weniger 3 Verteidiger rein und zum Glück kommt der 49er mit dem Ball runter, aber hätte auch anders kommen können.
Ja, definitiv. Also zumal Jake Tongis war ja der Empfänger des Balls. War ja auch sein erster Touchdown in der NFL, glaube ich. Also ich meine, klar, Tight End gegen Cornerback-Matchup ist natürlich erstmal vom Körperlichen, vom Physischen her erstmal nachteilig ausgelegt gegenüber Cornerback, aber das hat Rick Woolen in der Situation einfach nicht gut gespielt, muss man halt leider sagen. Aber es ist, wie es ist. Nichtsdestotrotz, die 49ers haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wie du gesagt hast, auch gerade diese 2 Interceptions von Brock Purdy, hätte er sich die gespart, dann hätte das punktetechnisch anders ausgesehen, weil die waren dann auch in Scoring Distance. Und von der Statistik alleine her, dass die 49ers fast 400 Yards generiert haben, das versuche ich jetzt nicht in Zahlen zu fassen. So gut bin ich nicht, warte. Aber zumindest mal von der alleinen Production her, die 49ers aufs Feld gebracht haben, spiegelt sich zumindest nicht in den Punkten wieder, die sie gemacht haben. Also die müssen da effizienter werden, einfach in der Nutzung der Chancen, die sie generieren. Ja, wenn du 400 Yards sammelst über ein Spiel hinweg, dann ist das nicht gut, wenn du nur 17 Punkte machst.
Ja. Wer mir gefallen hat, war Ricky Pearsall auf jeden Fall, fand ich cool, so nach dem, wie gesagt, mit deiner Geschichte im letzten Jahr, jetzt heute Leading, wo er angeschossen wurde, jetzt Leading Receiver heute in dem Spiel, 4 Receptions, 108 Yards. Der hatte ein paar ganz geile Catches, fand ich. Ja. George Kittle war irgendwann verletzt, der macht den ersten Touchdown, ist dann aber rausgegangen. Weißt du, was der hatte?
Der war auch Knie.
Ah, okay.
Nee, Hamstring.
Ah, okay.
Bei der Hamstring. Ich habe es gerade mit Brock Bowers verwechselt. Und das war auch relativ früh schon. Ich glaube, zur Halbzeit hat er sich auch umgezogen.
Juwan Jennings, 2 Catches, der auch lange in der Offseason Thema war, weil er weg wollte, beziehungsweise seinen Vertrag verlängern wollte, was sie ihm dann aber nicht gewährt haben. Ich glaube, sie haben ihm jetzt auch irgendwie ein paar Incentives mehr geboten. Hat auf jeden Fall gespielt.
Also es wäre natürlich, gerade wenn George Kittle jetzt wieder ausfallen sollte, wäre natürlich irgendwie, keine Ahnung, also bei den 49ers ist sowieso schon alles und jeder wieder verletzt.
Ja.
Und die Saison hat noch nicht mal richtig angefangen.
Und das Kicking-Game ist auch wie immer ein oder in den letzten, ja.
Das Kicking-Game.
Auch ein Problem, könnte man sagen.
Ach stimmt, Jake Moody hat ja auch 2 Field Goals gemisst, ne?
Ja.
Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig.
Das ist so, dass sie nachher überhaupt keine Field Goals mehr schießen wollten eigentlich. Was ja, natürlich dann auch ein schlechtes...
Sorry.
Ja, nee, sag.
Ich sag, das zeigt auch einfach, wie wichtig vernünftige Special-Teamer sind, die den auch weniger treffen. Ja. Ne?
Gut. Also, 49ers starten 1-0, die Seahawks zu Hause 0-1. Gehen wir weiter. Was haben wir noch gehabt in den späten Spielen? Oh ja, Texans-Rams, natürlich auch ein geiles Duell eigentlich. Für so einen ersten Spieltag. Die Rams gewinnen hier 14-9, also noch weniger Punkte als bei 49ers-Seahawks. Das war auch ein hart umkämpftes Spiel, muss man sagen, in dem sich die Rams am Ende durchsetzen. Auch durch ein gutes Defensive Play am Ende. Dieser rausgeschlagene Ball am Ende. Ich habe vergessen, welcher Verteidiger das war. Das sah aber auch so geil aus, wie er den Ball da rausboxt. Am Ende zwei Turnover bei den Texans. Die Rams hatten eins. Das könnte man sagen, macht vielleicht den Unterschied hier. Ähnliche Yards, Total Yards. Gleiche Werte an First Downs. Ähnlich viele Strafen. Also gut, Third Downs muss man sagen. Die Rams auf jeden Fall einiges besser gewesen als die Texans. Was nimmst du mit aus dem Spiel?
Puka Nacua ist eine absolute Maschine. Ja. Das ist Punkt Nummer eins. Also mit der, ja, was? Technisch, ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung war. Offensichtlich klaffte die Wunde ja zum Glück nicht allzu groß. Aber Puka Nacua hatte ja nach dem Helmet-to-Helmet-Contact mit Toto, oder wie auch immer der Nachname ausgesprochen wird, hatte er ja, ja hier irgendwie eine Kopfverletzung gehabt. Da hat sie auch ein bisschen Blut ist ja auch ein bisschen Blut über sein Gesicht gelaufen aus Jersey, und dann hat er ja irgendwie ein Pflaster bekommen und hat danach weitergespielt. Und den Impact, den er danach ja auch noch hatte, der wäre nicht wegzudenken gewesen aus dem Spiel. Er ist aus dem Spiel mit 130 Yards auf 10 Receptions gegangen. Also die Connection Puka Nacua und Matthew Stafford, die ist einfach undeniable. Und insofern war es natürlich da auch einfach schon mal wichtig, dass er natürlich weiterspielen konnte und zurückkam. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und Matthew Stafford, kann man erwähnen, weil du es gerade gesagt hast, 10. Spieler in der Geschichte der NFL mit 60.000 Passing Yards heute, hat diese Marke gerissen. Also von daher, oder übersprungen, sagt man, glaube ich, lieber, wenn es positiv ist. einer der, was das angeht, muss man ja sagen, Top-Quarterbacks der letzten 10, 12, was weiß ich, wie lange er schon dabei ist, Jahre. Also das hat er damit auch nochmal mit dieser Statistik unterstrichen. 21 von 29, ein Touchdown. Pass. Also die Rams, ja, Puka Nacua, du hast gesagt, 130 Yards, 10 Receptions. Devonta Adams war auch dabei, auf jeden Fall. Ich glaube, 4 oder 5 Catches.
War dabei.
4 oder 5 Catches gemacht. Hat jetzt noch nicht so den großen Impact gehabt, aber war damit doch dem zweitbester Receiver bei den bei Los Angeles. Hatte 8 Targets, hat davon 4 gemacht, also 51 Yards. Sicherlich noch ausbaufähig, aber dafür, dass sein erstes Spiel bei den Rams war, sicherlich nicht schlecht. Wenn wir auf die andere Seite gucken, die Texans, CJ Stroud, eine Interception, kein Touchdown. Was nimmt man mit für die Texans aus diesem Spiel? Dass sie durchaus hätten, also wie gesagt, es war ja die ganze Zeit eng, am Ende gibt es das Turnover, was dann den Sieg für die Rams festmacht.
Ja, sie hatten ja auch mehr Ballbesitz als die Rams. Sie hatten ja auch die Statistik mal zumindest angeführt, eine andere Statistik, die sie angeführt haben, und das wird ein Learning sein, beziehungsweise wenn sie aufräumen müssen, sind die Strafen auch da wieder. 11 Strafen für 80 Yards. Kannst du nicht machen, gerade wenn du sowieso einem Team gegenüberstehst, und das war so, glaube ich, so ein bisschen dass das grundsätzliche Problem in dem Matchup prinzipiell. Bei den Texans ist das größte Sorgenkind die O-Line, und die Rams definieren sich über ihre D-Line. Und das hast du halt gesehen. Also CJ Stroud, wenn da ein anderer Quarterback, jetzt Joe Flacco hinter die O-Line der Texans gestellt hätte, das Spiel ganz anders ausgesehen, okay? CJ Stroud war der Grund, weshalb das Spiel so eng ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und die O-Line der Texans, die hat kein Licht an der Sonne gesehen heute. Und das gilt es tatsächlich aufzuräumen. Klar, das hast du in dem
Rams. Das war letztes Jahr ja eigentlich auch schon so ein bisschen das Thema, ne? Also das
ja, und dann verschlechtert sie sich ja auch noch.
Genau, zieht sich irgendwie.
Trey ist gefühlt deinen besten All-Liner weg in Laramie Tunsil und sorgst dann nicht für richtig Verstärkung. Ne? Also ich meine, was willst du dann noch erwarten? Und dann gehst du halt einem Team gegenüber, dann hast du da Bryce Young, Jared Verse, Braden Fisk und so weiter stehen. Alles junge, extrem talentierte D-Liner und die hatten einen wundervollen Spieltag. Trotzdem, die Texans waren in Reichweite, das Spiel zu gewinnen, was für mich crazy ist. Und die haben auf jeden Fall was, worauf sie aufbauen können. Ist halt nur wirklich, ja, ich will nicht sagen schade, aber ist natürlich wirklich blöd, dass du dann wirklich so einem Team wie den Rams gegenüberstehst, die dann gerade halt auch in der Defense ihre Stärke sehen und gerade natürlich dann, wie gesagt, dieses Matchup, die Line-O-Line hatten, was dann halt natürlich das Spiel sehr, sehr viel schwieriger macht für dich, als ja, es sein müsste. Ja.
Gut. Dann kommen wir zum letzten Spiel des späten Fensters. Das war natürlich auch ein Highlight. Broncos Titans hat dir sicherlich auch gefallen. 2012 gewinnen die Broncos, die sich extrem schwer getan haben, könnte man sagen. Auf denen ja auch, oder die Broncos, die ja auch so ein Hype-Train am Fahren haben schon. Der hätte auch, oder der ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer geworden heute bei diesem Spiel. Natürlich auch der erste Auftritt von Cam Ward gewesen, dem First Overall Pick bei den Titans. Das habe ich gesagt, 2012 sieht klarer aus, fand ich, als es eigentlich war, lange Zeit. Also es war ja so ein Battle, der irgendwie 12, 10, 9, 6, also das war die ganze Zeit irgendwie ein enge Geschichte und ganz am Ende dann haben sich die Broncos durchsetzen können. Sicherlich auch eher, was die Defense angeht, überzeugt und den Gegner in Schach gehalten, als was jetzt unbedingt die explosive Offense angeht, die Broncos heute gezeigt haben, oder?
Definitiv, aber ich meine, das war ja auch die Erwartungshaltung, die wir natürlich auch so ein bisschen an die Titans haben selbst, ist ja ein Entwicklungsprojekt und wir wollen die Ansätze sehen und wir wollen sehen, dass es für die Titans in die richtige Richtung geht und ich finde, das hast du gesehen. Cam Ward hat den Ball behauptet, hat keine Fehler großartig gemacht. Klar, er hat jetzt auch da wieder nicht die Sterne vom Himmel geholt und die Statistik verhübscht oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Der beste Passempfänger war Tony Pollard mit der einen Reception bei Third Down, die er hatte, die für 29 Yard ging. Also da war jetzt nicht großartig Feuerwerk bei den Titans mit dabei. Trotzdem waren sie...
Aber erst, wenn ich dir da reingrätschen darf, man hat auch gerade gegen Ende des Spiels, also so ein bisschen so, wenn man Calvin Ridley eigentlich als den besten Receiver sieht bei den Titans, der hatte auch den ein oder anderen Drop, so ein bisschen so CeeDee Lamb-mäßig in dem Eröffnungsspiel Eagles gegen Cowboys. Mhm. Wenn die Leute sozusagen dem Rookie nicht helfen in so einem Spiel oder in seinem ersten Spiel, keine Ahnung, oder auch in den nächsten Spielen, dann wird es für den natürlich auch, ja, es ist für den dann noch schwerer. So. Ich wollte jetzt gerade sagen, einfach, dass ich das Gefühl auch, dass Receiving Core jetzt von den Titans nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert hat in dem Spiel. So, also.
Auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig, also da musst du halt dann gleichzeitig sagen, die Titans Defense hat 4 Turnover generiert. Ja. Das ist mal was du rausstellen kannst. Ja. Und Nix hat ja 2 Interceptions geworfen und hast du noch 2 Fumble. Und das Ganze bringt das Ganze dann in Kontext, weil wenn du jetzt erstmal zum Beispiel nur liest, dass die Titans nur 7 First Downs hatten über das ganze Spiel hinweg, dann fragst du dich, wo kommen die 12 Punkte her? Ja. So, und irgendwie ganz, ganz kurioses Spiel. Cam Ward hatte
6 Joey Sly übrigens, der hat die Punkte gemacht. Ne? 4 Field Goals.
Joey Sly. Ja. So ist es. Also, wer ihn in Fantasy aufgestellt hat, auf jeden Fall schon mal moderate Punkte aus dem Kicker rausbekommen, so viel ist sicher. Nee, aber wirklich, wie gesagt, 7 First Downs, Cam Ward wurde 6-mal gesackt. 8 Punts von den Titans, wie gesagt, das war genau das, was man erwartet hatte, aber die Broncos haben sich halt wirklich, ja gerade auch durch die Turnover, extrem schwer getan, in den Rhythmus zu kommen, Fuß zu fassen und Bo Nix, wie gesagt, auch mit seinen 2 Interceptions, die wird aus dem System spielen müssen, weil nächste Woche geht's, das ist der falsche Spielplan, den ich gerade auf habe, nächste Woche geht's gegen die Colts und die haben ja defensiv sich zumindest schon mal so ein bisschen auf Tour eingestellt. Heute hat er sehr gut ausgesehen, was sie da gemacht haben. Mal gucken, wie es dann nächste Woche gegen die Broncos ist.
Ja. Gut. HW, den Running Back, könnte man noch führen oder erwähnen, sagen wir es mal so. Der Rookie, zweite Runde gepickt worden an Position 60 von Denver. Der hatte 6 Carries für 70 Yards, auch einen langen natürlich dabei. Aber ja.
Ist ein guter Schritt.
Ist ein guter Schritt. Auf jeden Fall. Ja. kann man so sagen. Gut, ja, damit haben wir dann eigentlich alle Spiele durch. Dieses ersten Spieltags, wir haben die ein oder andere Overreaction haben wir gefunden. Das war noch nicht, was man glaube ich festhalten kann, wie gesagt, du hast es gleich ganz am Anfang gesagt, noch nicht die, man merkt den Rost der Offseason oder der langen Offseason, was die Offensive angeht, zumindest bei vielen, gerade was die Punkte angeht, Punkteschnitt pro ja. Game, da können wir irgendwie, da ist auf jeden Fall Luft nach oben und das wird sicherlich auch noch besser werden. Auch wenn in den Statistiken, glaube ich, in den letzten Jahren das immer ein bisschen weniger wurde. Aber ja, die offensiven Feuerwerke werden kommen und es sind ja auch noch ein paar Spiele. Morgen, Montag haben wir nicht gleich sogar 2, ja, ne? Es sind doch wieder 2 Monday Night Games, oder? Sehe ich das falsch?
Ich glaube, wir haben nur 1. Ich glaube, wir haben nur Bears Vikings.
Ja. Da ist das an der zweiten Woche, weil wahrscheinlich jetzt das Freitagsspiel war.
Ja, wir haben nächste Woche.
Es gab doch so Double, ja, Monday Night Double. Ja, du hast aber recht. Es ist nur genau. Vikings Bears, ja.
Genau, nächste Woche haben wir Texans Bucks und Raiders Chargers. Beide Monday Night. Yvonne, ist es nicht schön, Florian, dass einfach Football wieder zurück ist? Du hattest auch alles schon dabei. Du hattest Schlägereien, du hattest Doings, du hattest...
Anspucken,
ach Gott, bewahre, ja. Anscheinend, ich glaube, ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, ja, die Eagles haben anscheinend doch ein Lama im Team.
Ja.
Ja, also du hast alles wieder mit dabei gehabt und ist es nicht einfach schön, dass Football wieder zurück ist? Und ja, freuen wir uns auf die Wochen, die da kommen, ne?
Auf jeden Fall. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank Joshua dir fürs Dabeisein heute. Ja, dann hoffe ich, du kannst dich entspannen über die Woche oder hast du viel zu tun? Ich muss dich eigentlich irgendwann in den nächsten Sendungen muss ich dich mal zum Thema Schach befragen, weil das fasziniert mich auf jeden Fall. Aber das machen wir ein andermal.
Machen wir ein andermal. Ich habe gestern Spiel gehabt, habe ich verloren. Von daher, heute ist kein guter Zeitpunkt.
Ja, genau, aber mich interessiert das. Weil das ist ja doch schon was Besonderes, wenn das Hobby von jemandem Schachspielen ist. Das hört man jetzt auch nicht so oft.
Können wir gerne machen.
Gut, dann schlaf dich jetzt aus und wir schnacken auf jeden Fall nochmal die nächsten Wochen irgendwo, irgendwie finden wir nochmal zusammen. Vielen Dank auf jeden Fall. Und genau, bis dahin.
Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.